Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unsere Sendung heute hat das Thema Der rechte Glaube an das Gütesiegel einer heilen Welt. Jeder Jahreswechsel vollzieht eine gewisse Raffinesse in der Selbstwahrnehmung der christlichen Kultur. Zuerst kommt Weihnachten, dieses sonderbare Fest der Liebe und Güte mit der Ansprache des Bundespräsidenten und den Segnungen und Mahnungen des Papstes und der Bischöfe. Dann die stille Einkehr ins Innere der wohlstimmenden Glücksverheißungen und dann Silvester, der große Aufräumer mit dem großen Knall und einem alles übertönenden Krach, der den Kreislauf der Vergangenheit abschließen soll, um Erneuerung zu gründen. Ist er beruhigt, so geht man wieder langsam über zur Sache, zu den Grundlagen und Bedingungen der weiteren Existenz und wird besorgt um das, was kommen wird. Dieses Jahr werden nur wenige sorglos sein. In Europa und den USA verbreiten sich die Ahnungen, dass es so nicht mehr weitergehen kann wie bisher. Seit Jahren dümpelt die Ratlosigkeit der politischen Klasse vor sich hin. Bislang waren noch Tricks und Schuldumschreibungen möglich, um die Glaubensgemeinschaft der Finanzpolitik an der Stange zu halten, doch jetzt droht sie, sehr ernst zu werden. Die Handhabung der fiskalischen Fakten steht vor ihrem Absturz. Die USA torkeln um ihre Fiskalklippe, ihnen droht eine gewaltige Rezession. 600 Milliarden Ausgabekürzung und Steuererhöhung wird der Kaufkraft entzogen und den Markt der ganzen Weltwirtschaft belasten. Während die einen vom Aufschwung der Industrie reden, fürchten die anderen, dass es eine weltwirtschaftliche Katastrophe, eine Stagflation geben wird, ein Zusammenbruch der Produktion für den Weltmarkt durch die Entwertung des Geldes im Welthandel. Die ungemein hochentwickelte Produktivität zeigt nach der dritten industriellen Revolution, nach der Universalisierung intelligenter Produktions- und Kommunikationsmitteln ihre Kehrseite. Pro Produkt wird immer weniger menschliche Arbeit aufgewendet, immer weniger Wert eingebracht, doch die Produkte dürfen nicht zu billig werden, damit der Geldwert im Großen und Ganzen stabil bleibt. Es ist absurd. Gigantische Mengen an Arbeit müssen durch Billiglöhne aufgewendet werden, nur um das Geld im Wert zu halten. Statt weniger zu arbeiten, weil immer mehr Automaten und Roboter Arbeit übernehmen, werden Menschen zum Sozialfall und in die unterste Klasse getrieben, nur damit die anderen sich durch die Verschleuderung ihrer Arbeitskraft und Lebenszeit zu Billigpreisen der Macht des Gelderdienens übereignen, weil sie ihren Niedergang fürchten müssen wie die Hölle. Für viele aber ist gerade das schon die Hölle. Der Himmel muss woanders sein. Die Globalisierung hat alles internationalisiert und die Probleme und Krisen des Kapitals und das Klassenverhältnis über die ganze Welt verteilt. Die Kernfrage aber tritt immer deutlicher hervor und die bezieht sich immer noch auf das Geld und seinen Wert. Was ist es wert, wenn es immer weniger Menschen benutzen können, weil sie zu wenig verdienen, um den produzierten Reichtum auch einkaufen zu können? Die große Hoffnung, dass die Globalisierung des Kapitals den Geldwert und seine Vermehrung endgültig sichern könne, ist zerplatzt, weil die Masse der Produkte zwar immer größer wird und immer größere Zeitaufwände im Gesamten akkumuliert, ihr Wertanteil im Einzelprodukt aber immer geringer wird und deshalb in immer kürzerer Zeit auch verbraucht oder zumindest vernichtet sein muss. Die organische Welt kommt da nicht mehr mit und wird im Terror der Umschlagzeiten des Kapitals nur noch geplündert und zerstört. Und damit wird jede Gesellschaftsform, die darauf beruht, für Mensch und Natur obsolet. Die bürgerliche Gesellschaft war angetreten gegen die Feudalherrschaft der Fürsten und Könige von Gottes Gnaden, die Gemeinschaft, Solidarität und Freiheit der Bürger in ihren politischen Auseinandersetzungen und auf ihren Märkten durchzusetzen. Aber das einzige Maß und Mittel für das Gemeine und das Gemeinwohl war unter der Bedingung der Marktwirtschaft immer schon das Geld. Die Wohlfahrt des Geldes verschafft den Menschen ein Gemeinwohl des Tauschhandels, aber noch lange nicht wirklichen Reichtum, reichhaltiges Leben. Es dient lediglich einem quantitativen Verhältnis von Waren, die als Arbeitsprodukte auf dem Markt gehandelt werden, dient in seiner Verselbstständigung als Kaufmittel einer gesellschaftlichen Abstraktion, die nur den Wert der Dinge und der Arbeit ausdrückt, nicht ihre Qualität, den Sinn, den sie für die Menschen hat. Und in einer bloßen Dienstleistungsgesellschaft wie der unsrigen nützt Geld überhaupt nur der Käuflichkeit, dem allgemeinen Konsum, weil hier der Großteil der Produktion der Güter des täglichen Bedarfs schon durch den Einkauf aus ärmeren Ländern vorausgesetzt ist, weil sie also vom Export teurer Güter lebt, die mit dem Import billiger Produkte beglichen werden. Die meisten Menschen leben hier immer noch in einer Mittelschicht, die den bloßen Geldwert zur Lebensgrundlage hat und ihn auch verwaltet, bedient und organisiert, aber von der realen Produktion getrennt existiert. Das wahre Produkt ist für diese Menschen eine Lebensart, die sich zwischen ihnen und ihrem Geldvermögen ergibt. Ein anderer Sinn als den des Habens hat ihre Tätigkeit in den Büros ihrer Agenturen und Banken und Administrationen nicht. Eine Sinnsuche in ihrer realen Arbeitswelt geht nur im Zwischenmenschlichen auf. In ihrem sachlichen Verhältnis ist ihr Gegenstand, also das Geld, absolut mächtig und bestimmend. Gegen ihn ohnmächtig geworden, erfahren sie sich selbst als wertlos und nur noch als Objekte einer Geldwirtschaft. Die allerdings beruht auf einer Verwertung der Sachwelt, bei der das Leben von Menschen verwertet wird. Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu, so hatte das Marx schon vor 150 Jahren beschrieben. Wert wird durch gegenständliche Arbeit von Menschen geschaffen, um leben zu können. Für das Kapital, das leblose Arbeit verwertet, ist dies völlig gleichgültig. Im Verhältnis der Geldbesitzer bedeuten sich die Menschen nur so viel, wie ihr Geld an Wert hat. In einer entwerteten Welt zählt für die Vermögenden daher auch nicht die Sache, die sie materiell am Leben hält und im Überfluss angeboten wird, sondern das zwischenmenschliche Verhältnis selbst, vor allem der Eindruck, den etwas oder jemand macht. Es bietet die Reize des Erlebens und trägt auf ein reizvolles Leben der Menschen an, verschafft ihnen Selbstwert und beschafft nur denen ein Gefühl von Minderwertigkeit, die dem wirklichen Arbeitsleben mit seinen Notwendigkeiten nicht entkommen können. So wird der Selbstwert zum gesellschaftlichen Maßstab der kulturellen Beziehungen, zur Bewertung von Sachen und Menschen in den zwischenmenschlichen Verhältnissen einer Dienstleistungskultur. Doch jeder dient dem anderen nur, um sich selbst zu dienen. So wird dort mit Geld auch kompensiert, was den Diener zum Herrn werden lässt, oder auch gelitten, was die Menschen am Leben hält, welche den Herrlichkeiten solcher Kultur fernbleiben müssen. Im Lebensverhältnis einer Kultur des Selbstwerts wird die Geldmacht zu einer Macht der Selbstveredelung, worin Geld als Kulturmacht auftritt. Reale Ökonomie kommt darin nicht mehr so richtig vor. Macht und Ohnmacht des Geldvermögens verhalten sich nur mehr kulturell. In den Existenzen sind zwar die Verhältnisse der Menschen weiterhin nach ihrem Geldvermögen in Geldbesitzer und Gelderdiener gespalten, aber nur quantitativ in den verfügbaren Mengen des weltweit produzierten Mehrwerts, nicht zwischen den Produzenten und Konsumenten. Zwischen der Bereicherung der einen und der Verarmung der anderen erscheint das Verhältnis der Klassen nur mehr als kulturelles Klassenverhältnis, als Verhältnis der Selbstveredelung der oberen und mittleren Einkommen und der Selbstverwertung in der Unterschicht. Wer was gelten will, der muss für Geld auch knechten können. Aber wer wirklich knechten muss, der gilt nichts mehr in dieser Kultur.
Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Hey, dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau. Das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Das Gemeinwohl der Selbstverwertung und das Lifestyle-Design der Glücksverheißungen. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, spricht Goethe. Ohne Menschen, in der Abwesenheit jeglicher menschlicher Beziehung, sind die Menschen nichts. Aber in der Ödnis der Geldverhältnisse, in ihrer gesellschaftlichen Leere, können Menschen auch Menschen benutzen, um sich durch Einverleibung ihrer Lebenskraft in der Beziehung auf sich selbst zu füllen, zu bereichern und zu überhöhen. In den zwischenmenschlichen Beziehungen findet daher auch die Verleiblichung einer Kultur statt, die sich zwischen Selbstveredelung und Selbstverwertung aufspaltet. Die Edlen leben nicht nur durch ihr Geldvermögen anders als jene, die sich um ihre bloße Selbsterhaltung kümmern müssen, sie leben auch in einer anderen Kultur. Immer deutlicher wird die Einheit ihrer geldwertigen und kulturellen Existenz, die Armut und Reichtum in doppelt bestimmter Form, also materiell wie kulturell gegensinnig verteilt und auch faktisch sich in der Abschirmung der Vermögenden als Kultur der Reichen einerseits, vom Unvermögen der Armut als der Kultur der Armut andererseits formiert. Was den einen zur Szene ihrer Selbstgefühle wird, verstärkt die Not der anderen, die sich nur mehr selbst erfahren können, weil sie vom Kult der anderen zwangsläufig ausgegrenzt sind. So stellt sich das Wertverhältnis nicht nur in der Existenzform der menschlichen Gesellschaft dar, sondern auch in ihnen selbst, im kulturellen Gehalt ihrer Beziehungen auf sich und ihresgleichen und anderen. Armut entsteht überhaupt nur durch Ausgrenzung. Die Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Ausgegrenzten, die in den Wohnsilos am Rand der gentrifizierten Städte vegetieren und für schlechte Arbeit mit wenig Lohn auskommen müssen, verselbstständigt ihre Not und ihren Abstand vom gesellschaftlichen Reichtum. Aber auch hier herrscht Kulturkonsum als Bindemittel und Glücksverheißung für gesellschaftlich isolierte Menschen. Auch hier geht es um ihre Teilnahme an einer Gesellschaft, die nur aus Konsum besteht und die ihre zwischenmenschlichen Beziehungen nach dieser Kultur ausrichten müssen, auch wenn sie nur auf Ramschniveau mithalten können. Die Reichen können sich die sinnvolleren Kulturgüter zur Veredelung ihrer Selbstgefühle erwerben. Die Ärmeren müssen ihren Sehnsüchten nach menschlicher Beziehung durch den Einkauf von Dingen und Drogen Folge leisten, mit denen sie in den Scheinwelten kurzlebiger Zwischenmenschlichkeit immerhin kommunizieren können. Die Durchschnittlichkeit ihrer Verkehrssymbole lenken wie die Schilder im Straßenverkehr Einfahrt und Vorfahrt, Anmache und Abgang und geben ihrer Freizeit etwas von dem Sinn, den sie in ihrer Arbeitszeit nicht mehr finden können. Die Wissenschaft hilft bei der Entwicklung solcher Scheinwelten und ihrer Verwertbarkeit fleißig mit. Man will wissen, wo und in welchen Sekundenbruchteilen die Wahrnehmungen in den Belohnungszentren des Gehirns ankommen, wie das unbewusst beeinflussbar ist und wie nachhaltig sich die Bedürfnislage eines Menschen in die Erfordernisse des Produktabsatzes einfädeln lassen. Psychologen und Neurologen testen die Wirkung der Farb- und Sprachanreizungen, die ein Produkt besser verkäuflich machen. Das modisch gewordene Beweismittel des Kernspintomatographen wird zum Gehirnscreening hergenommen, um bei der Wahrnehmung von Werbebildern zu erkennen, wie sich menschliche Bedürfnisse für das Wertwachstum beeinflussen und verändern lassen. Das visuelle Belohnungssystem wird ergründet, um ein Haben-Wollen zu initiieren, das unendlich steigerungsfähig ist, sodass es zu einem Haben-Müssen werden kann. Die Anbieter der Lifestyle-Produkte ersetzen zwischenmenschliche Wahrnehmungen durch den Selbstwert ihres Lebensgefühls, das sich an Marken und Design orientiert. Der Kunde wird zum Cooperating Citizen, mit dem man sich über die Gemeinschaft der Selbstdarstellung einig ist. Werbung ist ein ganz allgemeines Prinzip, das die Konkurrenten zwischen Produktion und Konsumption letztlich auch vergemeinschaftet. Der aufgeklärte Verbraucher wird selbst zum Image. Jedes Klischee wird als Kritik seiner selbst angewandt, indem man es bedient und doch verneint. man steht eben drüber, bildet im Wissen um die Scheinhaftigkeit seines Daseins eine Persönlichkeit, die den Umgang damit zu pflegen versteht, eine Ersatzpersönlichkeit für Scheinerlebnisse, die bis ins Unergründbare verwesentlicht werden. Mit diesen allgemeinen Scheinwesen, mit der Archetypologie konservativer Psychologie, welche seit C.G. Jung von den Rechten schon immer zitiert und als Symbole ursprünglicher Wesenhaftigkeit verwendet wurden, wird jeder Anhauch einer Lebensäußerung zum Urbild wesenhafter Untiefen, zum Lebensleitbild als Werbeträger, zum Mythos untergegangener Welten, zur Eugenik wesenhaft scheinender Verallgemeinerungen von Selbstgefühlen. Als vorgekauter Lifestyle herrschen sie nun wieder als Leitbilder einer reaktionären Phänomenologie, als Helden und Märchenprinzen und Heilsbringer, wie sie die Faschisten dereinst auch nicht besser aufgebracht hatten. Wer das Geld hierfür hat, wer sich die Symbole der Untiefe und auch den Konsum der damit verknüpften Marken leisten kann, findet darin vielleicht auch sein Glück, was immer das auch sein mag, wenn er damit andere Menschen oder Klicken findet. Wer aber um seinen Selbsterhalt kämpfen muss, bezieht sich wohl eher auf Vorstellungen, die sich nur im Jenseits bestärken können. Religion und Ethik nehmen im Elend an Bedeutung zu und begründen oft auch Subkulturen und Parallelgesellschaften oder Gemeinschaften einer fiktiven Selbstbeziehung durch Gottes Gnade und Gebote. Solche Identität ersetzt die Sinnfragen einer verloren gegangenen Selbstgewissheit ebenso wie der Markenkonsum. Ein höherer Sinn führt zum Übermenschlichen und der Übermensch kann auch leicht zum Führer der Menschen werden, wenn er ihnen Vorstellungen eines besseren Lebens, einer heilen Welt gegen das Elend vermittelt. Was das Kapital zum Konsumwachstum nötig hat, um sein Wertwachstum zu betreiben, dem stellt sich die Güte des Übermenschlichen zur Seite und so wird das Jammertal dieser Welt zum Himmelreich unendlicher Verheißungen, in denen sich der Markt mit dem Glauben an eine Übersinnlichkeit einig sein kann. Lifestyle und Religion treffen sich im gewöhnlichen Alltag und machen die Kirche als Glaubensinstitution zunehmend überflüssig.
Seems like yesterday, but it was long ago. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
Religion betreibt die kulturelle Identität verlorener Selbstgewissheit. Die Maßgabe aller Glaubensfragen ist das Glück und Elend der Menschen auf dieser Welt. Und darin unterscheiden sich die gesellschaftlichen Schichten und Klassen schon durch ihre gegensätzlichen Existenzen und der Erlebensweise ihres Glücks und ihres Glaubens. Inzwischen unterscheiden sie sich auch schon innerhalb der Unterschichten, zum Teil auch kulturell, in Sprache, Ethik, Religion und Tradition. Die Lebensorganisation, die sich danach richtet, wird dabei leicht zu einer Gegenkultur, zu einer Welt mit eigener Sitte, an die sich die Menschen je nach ihrem Gottesglauben persönlich binden. Von daher wird in den Kulturen der Christen, Muslims und Juden auch deren Existenz unterschiedlich verarbeitet. Ein Bewusstsein ihrer eigenen Lage wird den Lohnabhängigen nicht nur dadurch erschwert, dass sie in der unteren Gesellschaftsschicht je nach ihrer Herkunft und Kultur auch unterschiedliche Einkommen und Chancen haben, sondern dass sie auch unterschiedliche Verarbeitungsweisen in ihren Religionen vorfinden und erwerben, die umso bestimmender werden, je weniger Selbstgewissheit sie in dieser Gesellschaft finden können. Doch eines bleibt sich gleich: Das Prinzip des Glaubens ist die Reinheit. Und damit bezieht er sich auch immer schon politisch auf Gesellschaft, auf das, was sittlich sein soll und was nicht. Aber nicht eine sozial begründete Sittlichkeit, sondern die Sitte eines Gottes, einer Verkündung und Heilserwartung dominiert das Verhältnis der Gläubigen. Religion ist vor allem ein sittlicher Kodex, der an einer Bereinigung der Unsitten interessiert ist, um sein Gottesreich zu errichten. Dem Unreinen wird die Schuld am Unheil der Welt zugewiesen. Und das Gute muss darin das Böse besiegen, damit sich die Welt verändere. Soweit ihnen diese Zuweisung gelingt, betreiben die Religionen des Westens eine Sozialethik durch Anpassung an das große Liebesgebot sich selbst fremd gewordener Menschen. Angesichts des allgemeinen Unheils wird sie als Religion des Heils zur Grundlage einer Kultur der Selbstlosigkeit. Das trifft sich dann auch irgendwie gut mit den Interessen der Politik, besonders im Populismus ihrer Willensbildung, worin die Privatheit des Meinens und Dafürhaltens gerne mit einer gesellschaftlichen Notwendigkeit aufgefüllt werden muss. Obwohl sich Ethik und Nützlichkeit widersprechen, wird Religion dadurch gemeinnützig, dass sie einen sehr gemeinen Nutzen hat. Sie treibt jedes Bewusstsein zur Schaffsnatur einer Glückseligkeit, die immer nach einem Hirten verlangt. Sie ersetzt jedes Elend durch eine Glückseligkeit, die auf einer Wesensspaltung beruht, die nur Bestand haben kann, wenn sie das Herz der Menschen in Gut und Böse zerteilt, in Himmel und Hölle, in Sünd und Schuld und sie somit zum Pfaffen, zum Iman oder zum Rabbi ihrer selbst macht. Der Glaube hat seinen Grund in dieser Welt, aber als Religion wendet er sich immer nur gegen ihr Unheil. Er wendet sich gegen die Unart und bestimmt damit die Art, die Sitte und die Kultur. Und von daher ist er höchst politisch und treibt jede Politik in absurde Dimensionen. Die politische Macht des Glaubens hat eine ungeheuerliche Wirkung, weil die Religion aus der einfälligsten Macht der Güte eine allgewaltige Güte der Macht zu erzeugen versteht. Ein Glaube entsteht ganz einfach und naiv als frommer Wunsch, als Brücke im Ungewissen. Aber er macht daraus den ewigen Grund für eine nie verzagende Hoffnung auf Besserung, die umso mächtiger wird, je weniger sie zutrifft. Religion ist immer Aberglaube, weil sie ihre Logik aus der Macht des Zufalls erwirbt. Den unterlegt sie mit einer Mythologie aus der Welt der Märchen und bewirkt als Ritus einer Sittlichkeit wie eine sinnfällige Liturgie des Wohlgefallens die Macht des Guten, das Böses abhält, wie ein Ritter, der dann auch noch besonders gut ist, wenn er zum Märtyrer wird. In der Gläubigkeit versammelt sich die Ohnmacht der Menschen so massiv, wie sie die politische Macht des Unheiligen, des Fremden, als Unheil in sich zusammenfassen kann. Ihre Selbstentfremdung, die sie in ihrer Isolation in einer vom Menschen entfremdeten Gesellschaft entwickeln, bricht auf in einem Gegner, der als Subjekt der Fremdheit, als Bedrohung der eigenen Kultur erscheint. Der Glaube kümmert sich nicht um das Schlechte, um das wirkliche Elend. Er wendet sich direkt an das Gute und stellt sich damit der Wirtschaftlichkeit und der politischen Vernunft der ganzen Gesellschaft entgegen.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen.
Trotz Wien, Berlin und alledem, Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem.
Unser Anspruch ist, kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem.
Der Austragungsort religiöser Selbstgerechtigkeit. In der Wirtschaftswoche vom 20.11.2012 heißt es: Ob Kita-Ausbau, Ganztagsschule oder Altenpflege, in den Wachstumsfeldern des Sozialstaats spielen die kirchlichen Wohlfahrtsträger Caritas und Diakonie die entscheidenden Rollen. Unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit haben sie ein expansives Perpetuum mobile konstruiert, sie erfinden sich selbst immer neue Aufgaben, der Staat gibt das Geld. Mehr als eine halbe Million Mitarbeiter hat die Caritas in Deutschland, beim evangelischen Pendant der Diakonie sind es etwas weniger. Die beiden Sozialkonzerne sind die größten privaten Arbeitgeber in Deutschland. Wer vom Sozialstaat spricht, der meint eigentlich die Wohlfahrtsorganisation. Nicht von langer Hand geplant, sondern aus reiner Gewohnheit hat sich in Deutschland der Mottus eingespielt: Wo Wohltaten zu verteilen sind, werden die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen ins Boot geholt. Zwar sind die Verbände steuerlich dem Gemeinwohl verpflichtet, doch in der Praxis kümmern sie sich zuvorderst um die Mehrung des eigenen Einflusses. Dabei helfen Privilegien, die einst für die innere Organisation der Kirche erdacht waren. Sie müssen keinerlei Unternehmensdaten veröffentlichen, ihre Aufträge erhalten sie in vielen Feldern ohne öffentliche Ausschreibung und ihren Mitarbeitern ist es untersagt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Zitat Ende. Im politischen Leben haben sich die Kirchen als Institutionen der Fürsorge längst breit gemacht und müssen sich daher auch nicht mehr unbedingt religiös geben. Im Gegenteil, wo der Kirchgänger ausbleibt, weil er ihnen seinen Gottesglauben entzieht, da stellen sich die Kirchen als Administrationen der Humanitas wieder ein, von der vor allem die Menschen im Sozialbereich abhängig sind, die meisten Menschen in den Sozialberufen, die Armen und Notleidenden und Hungernden. Die Macht der Kirchen besteht hauptsächlich aus der Macht der Wohlfahrt, in der sie sich als Macht der Menschlichkeit geben können und für solche Gemeinnützigkeit Unmengen von Geld aus der Steuer- und Sozialkasse des Staates beziehen, sehr wohl aber nicht aus der Kirchensteuer. Der gemeine Nutzen besteht daraus, dass die Kirchen zur größten Verwaltungsmacht der gesellschaftlichen Vorsorge und Bildung geworden sind, die allerdings seit Bismarck die unbedingte Sache des Staates sein sollte. Der Wohlfahrtsstaat hat damit also auch noch einiges von einem Gottesstaat. Zumindest befördert er das Image der christlichen Kirchen. Der Gottesglaube ist ihre Dreingabe, indem er in der Auswahl der Beschäftigten und des Selbstverständnisses und dem Ziel ihrer Administration zu einer existenziellen Bestimmung geworden ist. Und so kann er sich mit dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger leicht vermengen und ein allgemeines Wohlgefühl der Güte einer Märchenwelt des guten Glaubens, einer heilen Welt der christlichen Wohlfahrt vermitteln, die ihre Ausgrenzung nur noch ganz sublim in den Herzen der Menschen selbst betreibt. Ebenso sublim verläuft dann auch die Abgrenzung vom Andersgläubigen, denn jeder Gottesglaube hat einen Allgemeinheitsanspruch, der einen anderen Glauben ausschließen muss, weil nicht jeder allgemein sein kann und das Gute doch allgemein gelten muss. Nur wenn das Böse aus der Eingrenzung des Glaubens hier und da durchbricht, als Amok, Attentat oder Fanatismus, da erschrickt der Gutgläubige, wenn dieses auch noch mit seinem Glauben begründet wird. Das Massaker von Utøya zum Beispiel, der mörderische Angriff mit unglaublicher Brutalität auf ein Ferienlager jugendlicher Sozialdemokraten in Norwegen, war christlich und antimarxistisch und antifeministisch und anti-islamistisch begründet. In seinem umfangreichen Manifest hatte der Massenmörder Anders Breivik seine Begründung niedergeschrieben, in eindringlichen Appellen zur Veränderung der Welt aufgerufen, die herrschende Politik als Ursache des Niedergangs der abendländischen Kultur angeprangert und sich als Tempelritter und Freimaurer vorgestellt. Er schrieb in seinem Manifest, was in den Webseiten der rechten Szene längst schon fast überall, zumindest partiell, zu lesen war. Zitat: Es ist nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht, auch dazu beizutragen, unsere Identität, unsere Kultur und unsere nationale Souveränität zu bewahren, indem wir die laufende Islamisierung verhindern. Es wird keinen Widerstand hiergegen mehr geben, wenn Menschen wie wir ihr Mitwirken verweigern. Multikulturalismus, also kultureller Marxismus, Political Correctness, ist, wie Sie vielleicht wissen, die Wurzeln der Ursachen der anhaltenden Islamisierung Europas und hat zur islamischen Kolonisierung Europas durch demografische Kriegsführung, unterstützt durch unsere eigenen Politiker, geführt. Zitat Ende. Dem pflichtet inzwischen, wenn auch etwas verdeckter, der katholische Kardinal Meißner bei und wendet sich am 28. Dezember 2012 in seiner Predigt im Kölner Dom gleich an das ganze deutsche Volk. Zitat: Wir sollen und dürfen nicht zuerst auf politisch korrektes Verhalten und Reden achten, sondern auf gottgemäßes politisches Denken, Reden und Handeln. Und mit Gott kann er wohl nur den Gott der Christen gemeint haben. Auf der in rechten Seiten gut besuchten Website Political Incorrectness wird daraus geschlossen, es dürfe der Inhalt seiner Predigt, Zitat, womöglich auch manchem nichtchristlichen Lager zusagen. Themen waren die Christenverfolgung, die Kinderlosigkeit in Deutschland, die Situation der Familien und die Verschwendung von Steuermitteln. Zitat Ende. Die Scheidemagen des guten Glaubens, gleich welcher Religion, wirken so sublim wie total. Durch sie werden die dümmsten Gedanken mutig und die Selbstgerechtigkeit kann damit im Gehabe einer eitlen Hintersinnigkeit auftreten, die man nicht nur im Internet, sondern auch auf den öffentlichen Plätzen und auch in den Arenen des Sports bereits überall vorfindet. Die Angst um die Zukunft greift zurück auf das, was demgegenüber sicher erscheint, die Vergangenheit. Ursprungssehnsucht macht sich breit und zitiert gerne den höheren Sinn einer Geschichte, die längst vergangen ist. Der rechte Glaube verwirklicht sich politisch vor allem in einer reaktionären Politik, die damit die Lebensangst der Menschen zu einer Selbstveredelung wendet, indem sie einen abartigen Feind ausmacht. Sie ist inzwischen schon weit entwickelt und verbreitet und stellt sich vorzugsweise als Habitus gegen Subversion, Niedergang und Vernichtung vor. Das alles ist nicht neu. Neu ist nur, dass es sich nicht mehr antisemitisch begründet, sondern antifaschistisch. Und als Faschismus wird jetzt der Islam entdeckt, weil man im Koran, ähnlich wie in der Bibel, kriegerische und frauenfeindliche Textstelle finden kann. Obwohl laut Verfassungsschutzbericht von 2011 nur 0,9% der Moslems überhaupt mit islamistisch orientierten Organisationen zu tun haben, wird hier der gesamte Islamismus für diese Religion als Angstgegner aufgeführt. Die eigene Ohnmacht bekommt ein Gesicht, das Bild einer fremden Macht und Gewalt in den Grundlagen einer fremden Glaubensbotschaft. Gewalttätig wird aber jeder Glaube, der sich nicht auf Wissen um seine Sache einlässt und aus der Analyse ihrer Wirklichkeit sich zu ihrem Bewusstsein emanzipiert. Der eigene Glaube hat denselben Allgemeinheitsanspruch wie der Fremde. Das Gute kann immer nur das eigene sein und deshalb ist immer nur das Fremde böse und gewalttätig. Im Kampf der Gotteskrieger hat sich noch nie wirklich Frieden ergeben, denn die Allgemeinheit Gottes lässt sich von keiner Seite relativieren, weil die Niederlage des eigenen Gottes alles zerstört, was sich daran festhält. Jeder Glaube schießt im Kampf um seinen Gott immer über sich hinaus und der Höhepunkt des Glaubens ist die Güte seiner Kultur. Die steht immer rechts und betreibt die Angst vor dem Untergang so lange, bis sie von ihr selbst getrieben wird. In der Analyse der herrschenden Verhältnisse könnten alle Gläubigen sich über ihr wirkliches Leben einig werden, denn das ist ihre wirkliche Natur, ihr wirklich kulturelles Wesen. Und die bestehenden Machtverhältnisse, gegen die vom Standpunkt des Glaubens kein Mensch mehr gewachsen zu sein scheint, könnten mit der Überwindung der engen Grenzen der Glaubensbekenntnisse in ein öffentliches Bewusstsein übergehen, mit dem aus der Wut der Rechtgläubigen doch noch ein Wissen um das Recht der Menschen auf eine menschliche Gesellschaft werden könnte. doch die Rechtgläubigen kämpfen offen und verdeckt immer nur um das Recht ihrer Kulturherrschaft, in der sich die Menschen notwendig ausschließen und aneinander auf kurz oder lang scheitern müssen.
Zur Zeit der Krankheit um, die immer mehr um sich greift. Die Krankheit, die heißt Geld verdienen und da hat man's gar nicht leicht. Hey, jeder möchte was aus sich machen, möchte die anderen zorn. Hey, jeder muss der Größte sein, sonst hat er schon verloren. Hey, jeder muss der Größte sein, sonst hat er schon verloren. Und er träumt von lauter Sachen, die ihn unzufrieden machen. Und er braucht immer mehr, er möchte sich was beweisen. Und er rackert und macht und tut sich ab, er kriegt den Kram nicht voll. Er weiß genau, wie es weitergeht, was er noch alles machen soll. Und er weiß genau, wie es weitergeht, was er noch alles machen soll. Sein Gesicht wird immer härter und die Augen, die werden ganz kalt. Und er träumt davon, wie es früher einmal gewesen ist. Und er denkt bloß noch an später, ja, da hat er dann viel Zeit. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt ist noch nicht so weit. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt ist noch nicht so weit. Und er denkt da drum, wie es früher einmal gewesen ist. Und er träumt davon, wie lustig das dies war. Und er stellt sich vor, wenn er später ganz viel Geld hat, dann wird's wieder so wie früher. Da kann er wieder lustig sein. Dann hat er ganz viel Zeit dazu. Aber jetzt ist noch nicht so weit. Dann hat er ganz viel Zeit dazu. Aber jetzt ist noch nicht so weit. Werden, dies sang die jungen Herren. Früher da war's schöner, dies sang die alten Männer.
Der Rechtsrutsch. Thilo Sarrazin, der Christ und Parteigänger der SPD, hatte in seinem im Jahr 2010 erschienenen Buch »Deutschland schafft sich ab« die Zersetzung der deutschen Lebensperspektiven beschrieben, die er durch die Andersartigkeit eines Glaubens begründet, der sich nicht an die deutsche Kultur anpassen will. Er beschrieb die Folgen, die sich seiner Ansicht nach für Deutschland aus der Kombination von Geburtenrückgang bei den Deutschen und einer durch Zuwanderung aus überwiegend muslimischen Ländern wachsenden Unterschicht ergeben würden. Nicht die Polen und nicht die Kroaten, also nicht die christlichen Einwanderer, würden die Bedrohung darstellen, denn die seien leicht zu assimilieren und fleißig und das brauche die deutsche Wirtschaft. Er behauptet, dass große Teile der arabischen und türkischen Einwanderer weder integrationswillig noch integrationsfähig seien und die deutsche Kultur unterwandern und untergraben würden. Sie würden bewusst ihre Parallelgesellschaften ausbilden und sich den Ausbildungs- und Integrationsbemühungen der deutschen Behörden verschließen. Berlin habe daher besonders viele, Zitat, benachteiligte aus bildungsfernen Schichten. Und es gäbe auch keine Methode, diese Leute vernünftig einzubeziehen, meint er. es finde eine fortwährende negative Auslese statt, das wäre eine überflüssige Belastung für die deutsche Wirtschaft, die vor allem intelligente Fachkräfte und willige Hilfskräfte nötig habe. Sarrazins Buch ist ein Renner, weil es sich wissenschaftlich gibt, obwohl es Argumente liefert, die schon in sich absurd sind. Aber zur Rassenkunde kann man es sehr gut brauchen. Hören wir hier mal Sarrazin persönlich in einem Interview mitten in Neukölln, wo er von einer Fernsehredakteurin mit kurdischen Ladeninhabern konfrontiert wurde, empfand er bei ihrem Widerspruch auf seine Vorhaltung daher auch nur, dass sie sich beleidigt fühlen würden und hob an, zu einem allgemeinen Urteil, dessen Unwissenschaftlichkeit kaum zu überbieten ist.
Beleidigt sein des Orientalen ist eine Kampfhaltung, mit der er ihm unangenehme Diskussionen wegwischt. Das ist meine wirkliche Meinung. Das habe ich eben so nicht gesagt, weil ich am Stand keine Aggressionen haben wollte.
Die Kampfhaltung des Orientalen.
Ja.
Aber damit schmeißen Sie doch wieder alle in einen Topf.
Was wir bei vielen Türken und Arabern in Deutschland haben, dass sie sich kontinuierlich über etwas beleidigt fühlen.
Das haben wir bei deutschen Rentnern auch.
Nein, das haben wir nicht.
Sarrazin denkt eben besonders auch ans Geld, wenn er von Kultur spricht. Er fordert Elitenförderung und das Auswachsen von etwa 20% der Bevölkerung, die nicht ökonomisch gebraucht werden. Ähnliches gab es bisher nur zur Hitlerzeit. In diesem Zusammenhang schlug er unter anderem die komplette Streichung der Transferleistungen für Ausländer aus der Unterschicht vor. Eine Auswertung von Mediakontroll ergab, dass sein Buch »Deutschland schafft sich ab« zu den meistverkauften Sachbüchern in gebundener Form seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gehört. Stand Januar 2012 1,5 Millionen verkaufte Exemplare. Der Damm war gebrochen. Nicht mehr die Grundrechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern das Gebot an ökonomischer Anpassung und die totale Unterwerfung unter die Belange der Kapitalwirtschaft wurde von denen eingefordert, die für diese Freiheit zu schuften hatten. Missen wollte man sie ja nicht, aber willig sollten sie sein, und dies würde ihr Glaube verhindern. Mit solcher Kulturalisierung des Klassenverhältnisses verhält sich eine längst ökonomische Übermacht auch noch als Kulturmacht und treibt zudem einen Keil in die öffentliche Repräsentanz der Arbeitsleute. Dem folgte der einstige Bürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowski von der SPD, von der sozialen und kulturellen Seite her. Er weiß von den vielen Gemeinheiten zu berichten, die man auf den Straßen Neuköllns hin und da vorfindet, und wollte diese Kultur der Gewalttätigkeit allgemein zusammenfassen. Es ist für ihn die bittere Wahrheit über Multikulti, und er beschreibt diese auf der Website der neu entstandenen Partei Die Freiheit, die sich inzwischen in ganz Deutschland als rechte Partei ausbreitet. Zitat: Es geht mir an dieser Stelle mehr um die alltägliche Ohnmacht in einer Welt, in der man durch den Supermarkt zieht, Waren nimmt, an der Kasse vorbeimarschiert, ohne zu bezahlen, und der Kassiererin klarmacht, was ihr droht, wenn sie die Polizei holt. Da, wo kleineren Kindern von größeren Jugendlichen ein Wegzoll oder eine Benutzungsgebühr für das Klettergerüst abverlangt wird, wo junge Frauen gefragt werden, ob sie einen Befruchtungsvorgang wünschen, wo man dem Busfahrer die Cola über den Kopf schüttet, wenn er nach dem Fahrschein verlangt, das alles macht einfach nur schlechte Laune, schon beim Lesen. Solange wir eine Politik des Allesverstehens und des Allesverzeihens betreiben und den Menschen signalisieren, dass wir gar nicht daran denken, die Verhältnisse zu verändern, weil diese Verwahrlosung der Sitten zur kulturellen Identität und zur Weltoffenheit gehört, solange werden wir für eine wirklich erfolgreiche Integrationspolitik nur Verhalten Mitstreiter finden. Zitat Ende. Die Rhetorik der Rechten ist immer dieselbe und hier nur beispielhaft. Wahrnehmungen, die überall möglich sind, wenn man dort genauer hinsieht und die auch von den Institutionen der Staatsgewalt ständig beantwortet werden, werden einer Bevölkerungsgruppe zugewiesen, die insgesamt als Eindringling zusammengefasst wird, weil sie von einer anderen Art zu sein scheint und deshalb abartig sein muss. Diese Methode wird besonders eindringlich inzwischen auch von der Partei Die Freiheit auf den öffentlichen Plätzen, im Rundfunk und auf diversen Webseiten bundesweit aufgeführt. Sie bezeichnet sich selbst als Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie, die sie aber nicht im bestehenden Recht falsch formuliert sieht, sondern die sie gerade gegen dieses Recht als kulturelles Selbstverständnis politisch vorantreiben will. Sie verbindet sich in ganz Europa mit entsprechenden Strömungen, wie zum Beispiel die um den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders und die sogenannte Identitäre Bewegung, die deutsche Bewegung zur Génération Identitaire aus Frankreich. In ganz Europa formiert sich eine neue Rechte, die sich nicht nur auf Nationalismus beschränkt, sondern vor allem gegen Andersgläubige hetzt und gegen die, die sich hierzu noch tolerant verhalten. Diese 68er und Kulturmarxisten, wie sie der Massenmörder Anders Breivik und Henrik Broder und andere bezeichnen. In München tritt die Partei Die Freiheit meist nur unter starkem Polizeiaufgebot auf und betreibt offene Hetze gegen ein ganzes Volk, das von einem Gottesbefehl über den Koran zu Betrug, Diebstahl und Krieg angeleitet sei. Wer das in derselben Offenheit als Volksverhetzung bezeichnet, wird direkt vor aller Augen angezeigt und den anwesenden Polizisten auferlegt, dessen Personalien festzustellen und diese Verleumdung strafrechtlich zu verfolgen.
Denn das müssen Sie wissen, liebe Münchnerinnen und Münchner, das Rauben ist im Islam religiös legitimiert. Und es gibt eine Fatwa, die Hartz IV, das Sozialschmarotzen, auch noch religiös rechtfertigt, weil das Rauben von Ungläubigen von Mohammed im Koran erlaubt ist. Es gibt im Koran eine ganze Sure, die heißt die Beute, da ist das Rauben legitimiert. So, wenn Sie sich fragen, wo Ihre Steuergelder hinwandern, dann wissen Sie es. Und wir, die Bürgerrechtspartei Die Freiheit, wir treten dafür ein, dass der gesunde Menschenverstand wieder zurück in die Politik kommt. Wir fordern keine Leistung ohne Gegenleistung. Wir werden durchsetzen, dass jeder Hartz-IV-Empfänger, der in der Lage ist zu arbeiten, auch arbeitet. Er wird zur gemeinnütziger Arbeit herangezogen, er wird morgens um 7 Uhr aufstehen, wie alle anderen auch, und dann werden wir bald diese Linksfaschisten tagsüber nicht mehr hier als Gegendemonstranten haben, weil die müssen dann arbeiten, ja? Arbeiten für die Gemeinschaft, für die Solidargesellschaft. Wir werden nicht mehr zulassen, dass hier Leute durchgeführt werden im sozialen Netz.
Und das kommt tatsächlich an, weil es die Angst der Bürger um ihre Zukunft und die ihrer Kinder verdummt, indem sie ihr eine Gemeinschaft der Bürger anträgt, die ihren unbehaglichen Erfahrungen die Gewalt eines Massengefühls entgegenstellt, die in ihrer Dimension schrankenlos ist und dies auch sein will. Ein Bürger meinte nach einem Auftritt der Freiheitspartei auf dem Rotkreuzplatz in München zu einigen dort aufgestellten Polizisten: In der Schweiz üben die Islamisten bereits in Schnellkursen den Umgang mit dem Maschinengewehr und da will der Obama die Waffengesetze verschärfen, dass sich niemand mehr richtig wehren kann. Es folgte ein Schwall der Zustimmung. Die Schweiz ist allemal ein gutes Vorbild, nicht nur für Geislers Demokratieverständnis, sondern auch für die Ausgrenzung des Islam. Aufgeklärte Demokraten müssen sich gegen ihn nun mal zur Wehr setzen. Der Erfolg der Rechten besteht in ihrem Bezug auf die praktischen Nöte des Alltags und das kleine Glück der Selbstbehauptung in schwerer Zeit. In den Kommunen und besonders in den ländlichen sind sie der nette Nachbar, der sich im Sportverein oder in der dörflichen Geselligkeit oder Kirchengemeinde persönlich engagiert und hervortut. Sie artikulieren, was jedem auf dem Herzen liegt und formulieren die Chancen der guten Tat, die praktische und unmittelbare Alternative eines Protestes, der meist auch täglich fällig ist. Es ist die Summe der kleinen Protestationen, aus denen sie ein Bewusstsein formulieren, das im Grunde gar nichts mehr damit zu tun hat. So sorgen sie auch immer dafür, dass der Populismus ihrer Haltung einfließt und die Götterdämmerung ihres Heils vorstellig wird. Sie werden zu Stadträten, Bürgermeistern und Abgeordneten gewählt, gerade weil sie sich nicht in die gewohnten Formen der Politik einlassen und die untätigen Repräsentanten der parlamentarischen Logik und der politischen Disziplin platt machen. Populismus erfindet die für seine Politik notwendigen Dimensionen und Prominenzen von Geschichten und Wahrnehmungen, die als allgemeines Unheil vorstellbar gemacht werden und Befürchtungen assoziieren, die der Aufzucht eines politischen Willens dienlich sind, der seine Größe durch die Angst der Masse bekommt. Solches kennt man ja schon lange und es braucht dies auch die Politik zur Bildung der Wählermeinung und die ist schließlich die politische Basis der repräsentativen Demokratie. Die aber soll mit ihrer eigenen Methode überboten werden. Die herrschende Untergangsstimmung bekommt eine sinnige Perspektive, wenn man sich nicht mehr an die Beschränktheit der repräsentativen Demokratie wendet, sondern an den gesunden Menschenverstand, an das Gute einer rechten Politik, wenn man einen rechten Glauben an sich selbst im großen Ganzen der übermenschlichen Gemeinschaft des guten Willens hat, der sich nicht mehr von dem aufhalten lässt, was als politisch korrekt gilt. Political Incorrectness wurde zu einer Leitparole, die nicht nur der katholische Kardinal oder Anders Breivik oder Henrik Broder bevorzugt, sie meint, dass die Diskriminierung von Minderheiten ein richtiges Mittel ist, um die Unterwanderung der eigenen Kultur zu bekämpfen. Schließlich ging es nicht um die Rationalität eines Rechts, sondern um die eigene Identität. Und daraus erst ergibt sich die wahre Größe, die wirkliche Übermacht. So verfasst das auch eine weitere Gruppe, die sich besonders in Frankreich und Deutschland ausbreitet und auch von der Freiheitspartei umworben wird, die Identitären. Die NPD bekommt damit immer mehr Gesellschaft auch aus den Kreisen von Intellektuellen und den sogenannten Eliten der Gesellschaft. Sie stehen über der Religion als reiner Gottesglaube und ersetzen diesen durch den Glauben an ihre hochgeweihte Identität. Sie suchen die Tat und ein breitwirkendes Pogrom im Streben einer absoluten Selbstveredelung. Es sind die schon vollentwickelten, wenn auch noch verpuppten Faschisten, die schon weit tiefer direkt ins Selbstverständnis der Deutschen vordringen, als es wahrgenommen wird. Die Identitären verstehen es auch, sich dementsprechend zu formulieren. Zitat: Uns Identitären geht es um den Erhalt unserer ethnokulturellen Identität, die heute durch den demografischen Kollaps, die Massenzuwanderung und die Islamisierung bedroht ist. Wir lieben unser Land und stehen zu unserer Tradition. Wir sind Patrioten. Als Patrioten können wir unsere Heimat in der Stunde der Gefahr nicht im Stich lassen. Jeden Identitären drängt es zur Tat. Was also tun? Hier ist es wichtig, nicht in blindem Aktivismus einfach drauf loszuhandeln, sondern sich ein breites Bild der Lage zu machen. Was ist die Ursache unseres ethnokulturellen Selbstmords? Was ist der wahre Grund der deutschen und europäischen Selbstabschaffung? Klarerweise sind das nicht die islamischen Zuwanderer, die in das demografische Vakuum dringen. Wenn ihr die wahren Ursachen von Deutschlands und Europas Misere sehen wollt, dann schaut in den Spiegel. Zitat Ende. Alles klar, hier siegt die Identität, die jedem verlustig geht, die er nicht hat und die er durch Teilhabe an einer rechten Gruppierung erwerben kann. Rechte Gewalt entsteht eben nicht durch Wissen um das wirklich eigene Sein, sondern in der Anwendung und Verallgemeinerung eines verfassten Selbstverständnisses in den sozialen, politischen und zwischenmenschlichen Verhältnissen einer identitären Bewegung. Werden existenzielle und soziale Verhältnisse obsolet, so wird dieses Selbstverständnis zu einer Form des Selbsterlebens in den Symbolen zwischenmenschlicher Kommunikation in Gruppierungen, die hieraus als Befreiung, als Emanzipation nicht in, sondern von dieser Welt erscheint und hiermit eine rein psychische Wirkung haben, die sie in sich verschließen und entwickeln. Gerade wo das soziale Unvermögen der Menschen sich in dieser Abstraktion abgrenzt und in sich unendlich fortbestimmt, weil es nur noch zwischenmenschlich verkehrt, wo es immer unauflösbarer erscheint und sich psychologisiert, bekommt es die Gewalt eines wahren Menschseins, einer Kamera, die süchtig macht, und das wird durch rechtes Gedankengut besonders intensiv verstärkt. Hierdurch bereitet die Symbolik der Sprache die Kanalisation einer vermeintlichen Realität vor, die nur noch zwischenmenschliche Substanz hat, auch und gerade wenn sie als politische Position dargestellt wird. Politik wird hierdurch willkürlich und sektenförmig. Vernichtungssucht entsteht erst wirklich als Verarbeitungsweise von Macht und Ohnmacht und Hass in solchen zwischenmenschlichen Verhältnissen und ihrer politischen Organisation. Zur Verselbstständigung politischer Gewalt muss Sprache auf reine Symbolik reduziert werden, sodass Kommunikation nur noch Austausch von Vorverständnis ist, wodurch erst sich in der abgegrenzten Abstraktion politisches Verhalten mit sozialer Isolation vermengt und subjektiviert. Die Selbsterhöhung durch subjektive Verallgemeinerung soll das kompensieren, was hierdurch verlustig geht, soll Beziehungen ersetzen, die keine mehr sind, und die Identität einer Gruppe verewigen, die keine mehr ist. Die Gruppe ist allerdings das existenzielle Maß und Mittel aller Beziehungen, weil sie das abstrakte Selbstverständnis auch wirklich sinnlich vollstreckt und sprachlich maskiert. Gerade deshalb ist es wichtig, ihrem Text eine andere Sprache entgegenzuhalten. Nur wenn diese Sprache existiert, kann auch öffentliches Bewusstsein und eine gesellschaftliche Formation entstehen, die diese Gewalt verunmöglicht. Kulturkritik kann sie nicht verhindern, wohl aber ihren Boden zerstreuen, indem sie jede Form der Kulturalisierung aufzeigt und ihren Ansatz schon im Keim entmythologisiert.